Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 127 am 2. Juli 2020. Wie ihr hört, mit mir Konstantin van Linden und aus Berlin ist wieder mal zugeschaltet
Helene Bobrowski, hallo.
Ja, genau, das hatten wir ja schon angekündigt. Corinna muss ein paar Folgen aussetzen, aber wie ihr seht, es ist für Ersatz gesorgt. Und wir, Helene und ich, haben auch ein ziemlich volles Programm heute für euch. Und zwar geht's gleich mal los mit der Urheberrechtsreform. Man erinnert sich vielleicht noch, dass das 2019 ja durchaus für einige mittelgroße Aufregungswellen gesorgt hat. Damals ging es um die europäische Urheberrechtsrichtlinie, Stichwort Artikel 13, Stichwort Uploadfilter, Stichwort die Welt wird untergehen. Und jetzt steht die Umsetzung in deutsches Recht an. Eigentlich ja der, naja, mindestens genauso entscheidende Teil, denn da kommt es ja jetzt wirklich darauf an, was daraus eigentlich gemacht wird. Und die Reaktionen sind vergleichsweise verhalten, interessanterweise. Wir gucken uns also mal an, was in diesem Entwurf zur Umsetzung drinsteht und wie gelungen das jetzt eigentlich ist und welche Sorgen von damals sich bestätigt haben oder auch nicht. Anschließend sprechen wir über ein Thema, das wir schon öfter im Pad hatten, aber letztlich nie aufgenommen, weil es nie so wirklich umgesetzt wurde. Das wird wahrscheinlich auch diesmal so sein, aber das ist vielleicht auch gerade der Charakter dieses Themas, die Wahlrechtsreform nämlich. Ja, sie will einfach nicht gelingen. Der Bundestag droht immer größer zu werden, aber irgendwie kann man keine Einigung finden, mit der alle Beteiligten zufrieden wären. Dann gibt es noch Neues zu berichten in Sachen EZB-Entscheidung. Da hat selbige sich jetzt nämlich bewegt und ja, so ein Konvolut von Unterlagen vorgelegt und die Bundesregierung hat auch schon erklärt, total super, damit ist genau das, was das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung gefordert hat. Wir schauen uns das auch mal näher an. Und dann haben wir zu guter Letzt noch eine ganze Reihe von Nachträgen, unter anderem zu Andreas Kalbitz, zum Kindesmissbrauch und zur Nachfolge auf Herrn Richter Masing am Bundesverfassungsgericht. Am Ende dann natürlich, wie stets, das gerechte Urteil in dieser Folge, wie ich finde, mal wieder ganz besonders hübsch. Ja, genau. Nun habe ich aber auch schon genug geplappert oder eigentlich viel zu viel. Deshalb, Helene, sag uns doch mal, was in Sachen Urheberrechtsreform so passiert ist.
Genau, da hat das Bundesjustizministerium in der vergangenen Woche, Ende vergangener Woche, einen Diskussionsentwurf vorgelegt. Da ist schon sozusagen der Titel auffällig. Es geht hier auch nicht um einen Referentenentwurf, was ja normalerweise der Fall ist, sondern man will halt signalisieren, wir sind offen für Diskussionen mit allen Interessierten. Die Idee ist natürlich zu verhindern, dass es zu so einer Protestwelle kommt, wie nach der Präsentation der europäischen Vorstellung für die Richtlinie. Und eben, man will nicht, dass die Straßen voll sind von Leuten, die wütend sind und von Zensur und so weiter sprechen. Außerdem versucht man, die Proteste dadurch einzuschränken, einzugrenzen, dass man es quasi allen recht machen will. So wird es auch präsentiert von der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Im Hintergrund wird von einer Quadratur des Kreises gesprochen, die man versucht. Christine Lambrecht sagt, mit der Modernisierung des Urheberrechts wollen wir die Rechte der Kreativen stärken, die Rechtsinhaber fair an den Erlösen beteiligen und gleichzeitig die Kommunikations- und Meinungsfreiheit der Nutzerinnen und Nutzer im Internet bewahren. Wir wollen es also allen recht machen. Und so ist ein bisschen auch der Entwurf, der jetzt vorgelegt wurde. Also nochmal kurz zum Grundsatz, was sich ändert durch die Urheberrechtsrichtlinie und den Artikel 13, der jetzt ja Artikel 17, der jetzt Artikel 17 heißt. Das ist insofern ein Paradigmenwechsel, als Plattformen wie zum Beispiel YouTube künftig für Inhalte, die sie zugänglich machen, urheberrechtlich verantwortlich sind. Das bedeutet, dass sie im Prinzip dafür Sorge tragen müssen, dass die Inhalte, deren Nutzung nicht erlaubt sind, auch nicht verfügbar sind. So. Mhm. Was dazu geführt hat, dass man in der Vergangenheit diese Debatte über die sogenannten Upload-Filter geführt hat, weil man natürlich ist völlig ausgeschlossen ist, diese Masse an Daten händisch daraufhin zu kontrollieren, ob es Lizenzen oder ähnliche Gründe gibt, dass sie hochgeladen werden dürfen und so weiter. Das ist eben händisch nicht möglich und deswegen die Upload-Filter, die das eben genau das rausfiltern sollen, wo es geschützte Inhalte gibt, wo dann die Angst eben war vor dem sogenannten Overblocking, also dass auch Inhalte, die wie zum Beispiel Satire oder ähnliche Dinge, die eben von einem Algorithmus nicht erkannt werden, nicht hochgeladen werden können, aussortiert werden und insofern eben in den Augen einiger wütender Demonstranten und aber auch anderer Kritiker, die Eingriffe in die Meinungsfreiheit drohten. Das ist also sozusagen das Grundproblem, das uns ja alle schon beschäftigt hat, die wir uns für diesen Bereich interessieren. Was will also jetzt das Bundesjustizministerium ändern? Die sagen, wir kommen sozusagen um den Upload-Filter nicht völlig drum herum. Wir versuchen ihn aber, soweit es geht, überflüssig zu machen und der Gefahr des Overblockings dadurch zu begegnen. Und was haben sie vor? Also heißt es, man werde zum Beispiel die Möglichkeit eines sogenannten Pre-Flaggings einführen. Das heißt, Nutzer haben die Möglichkeit, beim Upload zu kennzeichnen, dass es sich hier um eine erlaubte Nutzung handelt. Dürfen diese Inhalte nicht blockiert werden von den Plattformen. Außerdem wird eine Bagatellschranke eingeführt. Also es gibt eben die Nutzung zu nicht kommerziellen Zwecken im geringfügigen Umfang. Die sollen auch künftig zulässig sein. Und da sind in dem Entwurf ungefähr 20, also etwa 20 Sekunden Ton oder Video oder 1000 Zeichen Text vorgesehen, die eben erlaubt sind, auch wenn sie sozusagen theoretisch einen Urheberrechtsverstoß darstellen. Das ist also im Interesse der Nutzer und soll diesen Vorwurf von Eingriff in die Meinungsfreiheit oder Verletzung der Meinungsfreiheit entgegenwirken.
Und ich glaube, noch ein dritter Punkt, den man an der Stelle ergänzen kann, es sollen ja auch noch Memes, Karikaturen, genau, Pastiche und so weiter legalisiert werden. Und das finde ich schon auch erfreulich, denn in der Tat ist es ja so, dass große Teile der längst selbstverständlich gewordenen Netzkultur, Stichwort Reaction-GIFs, Stichwort eben irgendwelche Memes, Bilder etc., zumindest in vielen Fällen, vielleicht nicht in allen, eigentlich nach derzeit geltendem Recht Urheberrechtsverstöße sind. Ne? Oder zumindest müsste man dann immer fragen, greift hier das Zitatrecht? Ja, nein, durchaus nicht immer ist das so klar. Aber so funktioniert einfach das Internet. Also ab einem gewissen Punkt muss man, glaube ich, anerkennen, dass etwas zu einem selbstverständlichen Teil einer Kommunikationsform geworden ist und ja auch niemandem wirklich schadet, wenn man mal ehrlich ist. Insofern, das scheint mir auch ganz gut, dass das jetzt mal...
Genau. Wobei auch da stellt sich natürlich die Frage, woran kann man festmachen, dass es sich um Karikatur oder Parodie handelt oder Pastiche? Da ist ja wieder dann eben die Frage, muss das der Upload-Filter, der das nicht kann, rausfiltern oder, und deswegen diese Möglichkeit eben der Nutzer, sowas auch kenntlich zu machen und zu sagen, das ist hier übrigens Karikatur, das darf ich hochladen. Außerdem gibt es auch eine Regelung im Interesse der Kreativen, nämlich derjenigen, die halt, was weiß ich, die Texte geschrieben haben, die Songs komponiert haben und so weiter. Dort soll es einen Direktvergütungsanspruch gegen die Plattform für lizenzierte Inhalte geben. Also die sollen eben zumindest auch teilweise an den Zahlungen von den, die die Plattformen leisten, daran partizipieren. Also wirtschaftlich letztlich auch profitieren, meine ich, eine Lücke ist, die Urheberrechtsrichtlinie lässt, wie überhaupt die Position des Bundesjustizministeriums ist. Wir haben eben die Richtlinie, da sind wir an viele Dinge gebunden, aber die Lücken, die es gibt für die jeweilige Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten, die wollen wir eben auch nutzen. Also das im Wesentlichen. Der Entwurf ist ehrlich gesagt wirklich ziemlich kompliziert und ziemlich lang und enthält ganz viele Regelungen, natürlich auch über den Erwerb von Lizenzen und wie das alles zu laufen hat. Kann man sich anschauen, ist alles öffentlich, soll ja eine breite Diskussion geben in den nächsten Monaten, bis es dann tatsächlich zum Gesetzentwurf kommt und zum Kabinettsbeschluss irgendwann auch. Bis zum nächsten Sommer, Juli 2021 muss das Ganze umgesetzt werden. So viel Zeit hat der europäische Gesetzgeber den Mitgliedstaaten gelassen.
Ich würde noch ein, zwei Aspekte ergänzen, die mir da noch ins Auge gestochen sind. Einmal zum Stichwort Vergütungsanspruch der Urheber. Das ist in der Tat schön. Allerdings so richtig gut funktioniert das wahrscheinlich auch nur, wenn sie in einer Verwertungsgesellschaft organisiert sind, was zum Beispiel bei Fotografen meines Wissens nicht so richtig der Fall ist. Denn die Plattformen müssen eben, auch das ist ja Teil dieser Reform und Teil des sozusagen alle gewinnen Konzepts, das hier zumindest kommunikativ zugrunde gelegt wird. Die Plattformen müssen an die Verwertungsgesellschaften für die Art von Inhalten, die auf diesen Plattformen typischerweise laufen, also im Fall von YouTube eben Verwertungsgesellschaften für Videomaterial und Verwertungsgesellschaften für Audiomaterial herantreten und mit denen Lizenzvereinbarungen schließen für die Verwendung der Inhalte und auch als Entschädigung für diese Bagatellschranke, die du gerade genannt hast. Ja, man darf ja jetzt eben 20 bis zu 20 Sekunden ohne jeden Grund, auch wenn es kein Zitat ist, auch wenn es keine Parodie oder sonst was ist, 20 Sekunden Video soll man einfach so nutzen dürfen und auch dafür müssen ja aber die Urheber in irgendeiner Form entschädigt werden und das beispielsweise läuft dann eben auch über eine pauschale Zahlung an die Verwertungsgesellschaft, die es dann wiederum an die Urheber ausschüttet. Das ist also, sagen wir mal, auf dieser wirtschaftlichen Seite Teil des Konzepts. Und zum Thema Pre-Flagging durch die Nutzer, das kann man natürlich machen. Das ist ja auch eigentlich eine ganz hübsche Idee, dass man quasi selber erstmal angibt, das hier ist ein Zitat, eine Parodie oder was auch immer und deshalb erlaubt. Oder ich habe vielleicht selber mit dem Urheber des hier gezeigten Materials eigenständig einen Lizenzvertrag abgeschlossen. Auch das wäre ja möglich und deshalb darf ich das. Und dann könnte man ja sagen, okay, wenn das der Nutzer so angibt, dann kann das vielleicht gegebenenfalls noch händisch überprüft werden, sofern es Beschwerden geben sollte, aber es wird jedenfalls erstmal nicht gesperrt, das ist doch wunderbar. Naja, es gibt ein Problem. Was man natürlich nicht möchte, ist, dass Nutzer hingehen und auf YouTube zum Beispiel komplette Hollywood-Filme hochladen und einfach angeben, ja, das ist ein erlaubtes Zitat, auch wenn das offensichtlich nicht stimmt. Und deshalb gibt es eben eine Ausnahmeregel, wenn dieses Pre-Flagging, also diese Begründung des Nutzers selbst, warum er das darf, offensichtlich unzutreffend ist, dann muss eben doch gesperrt werden. Offensichtlich unzutreffend soll es insbesondere dann sein, wenn es zu 90% oder mehr mit dem geschützten Original übereinstimmt und eben auch keine sonstigen Gründe greifen, wie Zitat, Parodie oder natürlich Bagatellschranke. Und das ist halt
quasi ein typischer Fall von missbräuchlicher Rechtsausübung. Ja, also wenn man halt was, also das ist ja letztlich eine Regel, die wir auch kennen, insgesamt aus den Grundsätzen des Rechts. Ja, man kann nicht einfach hingehen und irgendetwas kennzeichnen, was einfach der wahren Rechtslage überhaupt nicht entspricht. Deswegen macht diese Ausnahme für offenkundig rechtswidrige Uploads absolut Sinn in meinen Augen.
Ja, also einerseits ja, andererseits ist das natürlich wohl der Grund, warum es eben doch Upload-Filter wird geben müssen, denn genau dies zu erkennen, dafür wird man sie wohl einsetzen müssen, denn andernfalls müsste man ja eben letztlich doch jedes von einem Nutzer irgendwie als legal gekennzeichnete Video erstmal von einem Menschen durchgucken lassen, ob das nicht vielleicht eine missbräuchliche Kennzeichnung ist. Und das ist natürlich der Punkt, der die Netzgemeinde dann schon noch aufregt, obwohl sie durchaus mit verschiedenen anderen Aspekten des Entwurfs auch sich ganz zufrieden gezeigt hat. Mit diesem sicherlich nicht, ist natürlich auch deshalb schwierig.
Wobei das ja eigentlich in dem Fall nicht so schlimm ist, weil in dem Entwurf heißt es ja, das muss zu eben dieser Übereinstimmung zu 90% mit einem vom Rechtsinhaber gemeldeten Werk. Das heißt, diese 90% kann man ja wirklich maschinell, auch algorithmusbasiert, ziemlich einfach abgleichen, ohne dass da jedenfalls aus meiner Sicht jetzt der wahnsinnige Einschnitt in die Meinungsfreiheit droht.
Ja, also wie groß dieser zu erwartende oder befürchtende Einschnitt ist, das ist natürlich die ganz andere Frage schon immer gewesen bei dieser Debatte, auch im Licht der Tatsache, dass ja bekanntlich Upload-Filter auch heute, wenn auch ohne Rechtspflicht, ohnehin schon zum Einsatz kommen. Ein Argument ist zum Beispiel, Ja, es gäbe ja auch vermeintliche Rechteinhaber, die irgendwelche Inhalte als geschützt melden, die dann gesperrt werden, wo sich dann später herausstellt, die haben die Rechte daran gar nicht. Ja, dieses Problem der missbräuchlichen Geltendmachung von Rechten, das hat es in der Vergangenheit in verschiedenen Fällen auch tatsächlich gegeben. Das ist übrigens auch ein Aspekt, auf den der Entwurf eingeht, indem er nämlich sagt, wenn das wiederholte Male vorkommt, dann kann derjenige, der da quasi zu Unrecht sich als Urheber von irgendwas ausgibt und dadurch zu Sperrungen von Inhalten führt, haftbar sein, sowohl gegenüber demjenigen, dessen Inhalte dann aufgrund dessen zu Unrecht gesperrt worden sind, als auch gegenüber der Plattform selber. Das soll also sozusagen abgeschreckt werden, so ein Verhalten. Umgekehrt, Nutzer, die ihrerseits wiederholt dieses Pre-Flagging-System missbrauchen, indem sie wiederholte Male offensichtlich Dinge als Zitat oder Ähnliches ausgeben, die es ganz offensichtlich nicht sind, die sollen davon ausgeschlossen werden können von diesem System. Die haben dann quasi diese praktische Option nicht mehr und unterliegen dann wahrscheinlich in Zukunft irgendwie strengeren Kontrollen. Und Streitigkeiten über eben, ja, wenn es zum Streit kommt, weil irgendjemand sagt, hier, du verwendest mein Material und dürftest das in dieser Konstellation nicht, dann sollen die künftig binnen 7 Tagen geklärt werden. Das ist auch wäre, wenn es denn tatsächlich so klappen sollte, erheblich schneller, als das wohl im Moment der Fall ist. Es gibt auch zwei Videos noch zu dieser ganzen Thematik, auf die ich gerne hinweisen würde. Das eine ist von Julia Reda, die ja zur Zeit der Verabschiedung der europäischen Richtlinie noch im Europaparlament saß und wohl die Speerspitze im politischen Kampf gegen diese Richtlinie gebildet hat und die inzwischen aus der Politik ausgeschieden ist, aber nun für die Gesellschaft zur Freiheitsrechte tätig und auch da natürlich weiterhin mit diesem Themenkreis betraut. Die hat auf YouTube, finde ich, sehr ausführlich, noch detaillierter, als wir das jetzt hier machen, eine Dreiviertelstunde lang alle Einzelheiten dieser Reform auseinanderziseliert. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes und auch zum anderen ein Video von einem YouTuber namens PietSmiet. Also, naja, der Kanal heißt so. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant, mal sozusagen die betroffenen Perspektive zu hören. Der macht das jedenfalls deutlich unaufgeregter, als im letzten Jahr manch andere YouTuber sich zu diesem Thema geäußert haben. Genau, sind das so die, wie ja übrigens überhaupt bisher die Reaktionen sehr viel unaufgeregter sind. Also
auch von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ne? Die haben ja durchaus anerkannt, dass man den Upload-Filter, was ja im vergangenen Jahr so irgendwie allergische Reaktionen auslöste, bei einigen haben sie jetzt gesagt, naja, wir erkennen schon die Bemühungen an des Bundesjustizministeriums, es allen recht zu machen und eben auch diese Filter, soweit es irgendwie geht, zu vermeiden. Man muss natürlich tatsächlich sagen, letztlich führt, wie so in vielen anderen Bereichen auch, an Algorithmen angesichts der Datenmasse einfach kein Weg vorbei, wenn man solche Kontrollen machen will, muss.
Ja, es ist zumindest schwierig zu sehen, ne? Ganz besonders natürlich auf YouTube, weil es halt in der Natur des Mediums liegt, dass es so irre lange dauert, das Material zu sichten, was da hochgeladen
eben
wird.
Das ist ja, so. Ja. Ja, und wenn man diesen Paradigmenwechsel, der ja laut EuGH, laut europäischem Gesetzgeber eben das veraltete Urheberrecht an das digitale Zeitalter anpassen soll, wenn man diesen Schritt also mitgeht und sagt, die Plattformen sind halt jetzt urheberrechtlich verantwortlich, dann muss das in irgendeiner Form passieren. Und wie diese Form aussieht, hat jetzt, glaube ich, da gibt es jetzt, glaube ich, einen ganz vernünftigen Vorschlag. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Diskussionen laufen über den Sommer bis zum Herbst.
Ja, also die Richtlinie war, fand ich, in ihrer ganzen Zielsetzung eigentlich immer ein bisschen perplex, weil sie einerseits eben gefordert hat, dass die Plattformen so gut wie es irgendwie geht dafür Sorge tragen, dass Urheberrechtsverletzungen gar nicht erst passieren. Ja, anders als bisher. Das bisherige System war ja Notice and Takedown. Also Plattform kann erstmal alles öffentlich bereitstellen, was sie will und muss sich darum nicht kümmern. Und nur wenn ein Urheber hingeht und sagt, hört mal, hier ist was Verbotenes auf eurer Seite, dann muss sie es natürlich nach einem solchen Hinweis runternehmen. Und von diesem System will man ja gerade weg. Das ist eben der Paradigmenwechsel, dass die Plattform künftig direkt von sich aus dafür Sorge tragen muss, dass verboten, also urheberrechtlich geschütztes Material, außer in entsprechenden Ausnahmefällen, gar nicht erst verfügbar gemacht wird. In der Tat, wie du sagst, realistischerweise, gerade bei Videoplattformen, geht das irgendwie nur, wenn es zumindest teilweise auch von Algorithmen erledigt wird, dieser Job. Andererseits steht aber eben in der Richtlinie auch drin, es solle keine General Monitoring Obligation, so hieß es in der englischen Fassung, also keine generelle Überwachungspflicht für Inhalte geben. Und diese beiden Dinge irgendwie übereinzubringen, das versucht der Entwurf jetzt eben, indem er so ein abgestuftes System vorsieht und ja, Sperrung auch algorithmisch schon, aber nur in engen Ausnahmefällen und so weiter. Wie gelungen das ist, ich finde, für die sozusagen eigentlich fast schon Unvereinbarkeit dieser beiden Ziele ist es eigentlich ganz gut gelungen.
Genau, finde ich auch. Also Quadratur des Kreises, da wissen wir zwar, es geht nicht,
aber es kommt zumindest nah ran. Man muss schon mit der Lupe nah rangehen, um zu erkennen, dass der Kreis doch noch Ecken hat.
Gut, okay. Wollen wir zum nächsten wirklich komplizierten Thema kommen, der Wahlrechtsreform?
Ja, sehr gern.
Auch da gibt es eine lange Vorgeschichte, wo wir vielleicht jetzt nicht beim ganz alten Urschleim anfangen, aber ein bisschen was muss man doch erklären, um die aktuelle Diskussion zu erklären, die, um es vorwegzunehmen, noch bei weitem nicht beendet ist. Wir sind jetzt hier in Berlin in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause. Am Freitag, also morgen, soll das Thema noch mal im Bundestag aufgerufen werden. Aber dass es beendet ist, davon kann überhaupt keine Rede sein. Und dass es im Jahr 2021 schon, das mal mit einem kleinen Anführungszeichen, in Kraft tritt, davon ist auch nicht zu reden. Also schon ist halt deswegen absurd, weil die Diskussionen im Grunde seit 2012 laufen. Es geht im Kern darum zu verhindern, dass es zu einer weiteren Aufblähung des Bundestags kommt. Also im Grundgesetz, das kennen wir ja alle, steht drin, es gibt 299 Wahlkreise und 299 Abgeordnete sollen über die Landeslisten in den Bundestag einziehen. Dann sind wir bei 598 Abgeordneten. Das ist quasi die Richtgröße, die das Grundgesetz vorgibt. Derzeit haben wir 709 Abgeordnete im Bundestag. Also der Bundestag ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Es gibt Prognosen, dass der nächste Bundestag, der 2021 gewählt wird, über 800 Abgeordnete hat. Dann würden wir nah dran sein am größten Parlament der Welt. Jetzt derzeit haben wir das zweitgrößte Parlament der Welt, nur der chinesische Volkskongress ist größer. In Berlin merkt man das schon daran, dass überall im Regierungsviertel weitere Bauland irgendwie zu Abgeordnetenbüros umgewandelt wird, weil ein Abgeordneter ja auch Mitarbeiter hat und so weiter. Also es muss irgendwann ist auch wenig Platz im Plenarsaal. Also das Ganze nimmt ein absurdes Ausmaß an und befeuert natürlich die Ressentiments, die es sowieso schon gegen den Parlamentarismus gibt. Also so im Sinne von, die schaufeln sich doch nicht nur ihre eigenen Taschen voll, sondern garantieren sich auch noch ihre eigenen Mandate, dadurch, dass sie das Wahlrecht so machen, dass es möglichst, dass der Bundestag möglichst groß ist und von jeder Partei möglichst viele Abgeordnete einziehen. Sagen wir mal so, ganz falsch. Oder da ist natürlich wie häufig so ein Funken Wahrheit drin, dass man sieht, dass jedes Modell, das von einer jeweiligen Fraktion oder Partei vertreten wird, immer auch ein bisschen deren eigenen Interessen im Hinterkopf hat. Also die CSU, die ausschließlich über Direktkandidaten im Bundestag vertreten ist. Also die sind alle direkt gewählt, die Abgeordneten. Die sind natürlich absolut dagegen, übliche Direktmandate zu streichen, während die kleineren Parteien, Grüne, Linke, FDP, die ganz wenig bis keine Direktmandate haben, auf jeden Fall auf den sogenannten Ausgleichsmandaten bestehen, die nämlich neuerdings oder seit 2012 vergeben werden, 2013 vergeben werden müssen für ein Direktmandat. Also ganz kurz vielleicht das Einmaleins des Wahlrechts.
Ja, ich glaube, man muss das doch, auch wenn das jeder in der Schule oder auch im Studium sicherlich irgendwann schon mal gehört hat, aber es ist ja nicht ganz trivial.
Es ist, wir haben ja das sogenannte personalisierte Verhältniswahlrecht. Ich nehme an, wir haben relativ wenige minderjährige Hörer, man weiß es nicht, aber wahrscheinlich haben die allermeisten schon mal gewählt und wissen deshalb, es gibt eine Erststimme und eine Zweitstimme. Die Erststimme wird vergeben für den Direktkandidaten im Wahlkreis. Und der, der die Mehrheit der Stimmen, der Erststimmen hat, der zieht in den Bundestag ein.
Garantiert, komme was wolle.
Garantiert. Egal, was sonst ist. Die Zweitstimme, die als die wichtigere Stimme gilt, ist relevant letztlich für die Sitzverteilung im Bundestag. Also für das, was wir so als Prozente kennen. Irgendwie. CDU, was weiß ich, 35 oder 38%. SPD 20,5 oder wie viel es beim letzten Mal war und so weiter. Diese Prozentzahlen werden alle durch die Zweitstimme gebildet. Insofern, wie ich gesagt habe, bildet die Zweitstimme die Repräsentanz der Parteien im Deutschen Bundestag ab. Jetzt kommt es aber immer wieder zu dem Fall, dass über die Erststimme so viele Direktmandate vergeben werden, dass es quasi prozentual mehr Abgeordnete im Bundestag sind, als sie über die Zweitstimme erreicht hätten. Also wenn die CSU zum Beispiel alle Direktwahlkreise in Bayern gewinnt, dann hat sie, ich glaube, das sind 46 CSU-Abgeordnete, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das müsste ich nochmal...
Ich meine, es sind 46 oder 47, sowas in der Größenordnung. 46 sind es tatsächlich,
ja. Ja, okay. So, und das ist deutlich mehr, als die CSU selbst bei einem sehr guten Ergebnis in Bayern an Zweitstimmen sozusagen in den Bundestag einbringen.
Ja, also bei der letzten Wahl hätten ihr 39 Mandate eigentlich zugestanden, wenn man die Zweitstimmen zugrunde legt. Sie hat aber 46 gewonnen, deshalb mussten die auch alle einziehen.
Genau, die mussten alle einziehen und es gibt eben 7 mehr. Das heißt, würde es alles so bleiben und so war es früher, würde man einfach nur, wenn man viele Direktmandate gewinnt, privilegiert sein und die kleineren Parteien, die eben keine direkt Wahlkreise direkt gewinnen, die würden dann halt in dem Fall eben vom Zweitstimmenergebnis her, allein vom Zweitstimmenergebnis her sozusagen bedient werden und eben etwas schlechter dastehen. Das war auch so ungefähr der Stand bis ins Jahr 2012, wo man einfach gesagt hat, diese Diskrepanz zwischen Anzahl von Direktkandidaten und Zweitstimmenergebnis wird als sogenanntes Überhangmandat bezeichnet.
Ja,
so. Also das haben wahrscheinlich auch viele schon mal gehört. 2012 kam dann das Bundesverfassungsgericht und hat gesagt, so geht es nicht. In einer wirklich damals spektakulären Entscheidung haben sie gesagt, das Wahlrecht ist verfassungswidrig, denn es hebt, wie das jetzt ist, eben mit diesem ausgleichslosen Anfallen von Überhangmandaten. Also Überhangmandate, die eben nur den Parteien zugutekommen, die solche Überhangmandate erzielen, verschiebt sozusagen den Charakter der Wahl und hebt, so haben sie es sogar gesagt, hebt den Grundcharakter der Wahl als Verhältniswahl auf. Eben nicht mehr, weil das Zweitstimmenergebnis allein relevant ist, sondern weil es durch die Direktkandidaten so verwässert ist. Und haben gesagt, so darf es auf gar keinen Fall bleiben und haben also wir müssen jetzt da nicht in die Details gehen, weil sonst wird es wirklich uferlos, aber haben den Bundestag aufgefordert, sofort eine Neuregelung zu schaffen. Es gab noch nicht mal eine Frist. Und 2013 war es dann soweit. Der Bundestag hat sich also auf eine Neuregelung geeinigt. Es bleibt im Prinzip, vieles bleibt, wie es war. Also zum Beispiel die Sperrklausel bleibt von 5%. Und so weiter, Erststimme, Zweitstimme bleibt. Es bleibt auch bei den Überhangmandaten. Es ist lediglich so, dass Überhangmandate seither eben ausgeglichen werden. Das heißt nicht, dass jetzt für die, wie viel sind es, 7 Überhangmandate der CSU, die Grünen oder die FDP auch 7 weitere Mandate kriegen, sondern sie werden einfach, ihre Fraktion wird dann so gestellt, dass sie im Verhältnis sozusagen genauso stark sind wie die Fraktion, die am meisten Überhangmandate bekommen hat. Also da wird prozentual eben auch die anderen Fraktionen vergrößert.
Und das führt natürlich dazu, dass einfach insgesamt viel mehr Abgeordnete einziehen. Und die Tatsache, dass das vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren zu einem wachsenden Problem wird, die hat damit zu tun, dass die Volksparteien tendenziell schwächer werden und die kleinen Parteien stärker. Denn der Punkt ist ja, sagen wir mal, die SPD und die Union, die kriegen bei der Zweitstimme nicht mehr die Werte, die sie früher bekommen haben. Wenn die bei der Zweitstimme auch wahnsinnig stark wären, dann wäre es egal, dann würde sich das alles wunderbar ergeben. Aber sie kriegen vielleicht bei der Zweitstimme zusammen gerade eben noch so 50%, wenn überhaupt. Und bei der Erststimme gewinnen sie aber halt trotzdem nach wie vor fast alle Wahlkreise, CDU, CSU und SPD, weil sie halt, da reicht es ja aus, dass man gerade eben so die stärkste Kraft in einem Wahlkreis ist. Und dafür reicht es halt schon meistens. Ja, in den allermeisten Wahlkreisen ist es halt schon noch so, dass die meisten Leute CDU, CSU oder SPD...
Also bis auf Berlin-Kreuzberg, bis dahin, wo es einen
Grünen-Direktkandidaten gibt,
ist es tatsächlich ein paar, möglicherweise ändert sich das bei der nächsten Wahl, gibt es vielleicht ein paar mehr Grüne, vielleicht auch den einen oder anderen Linken. Aber es ist doch sehr, sehr selten.
Und, ja, also... Die Erststimme reflektiert quasi nicht diese Abschwächung der Volksparteien, aber die Zweitstimme reflektiert sie halt natürlich schon. Und letztlich ist die Zweitstimme ja tonangebend, was die Prozentzahlen angeht. Und das führt halt dazu, dass die Volksparteien viele Überhangmandate haben und dass deshalb die kleinen Parteien viele Ausgleichsmandate kriegen. Genau. Und so bläht sich das alles auf.
Interessanterweise ist jetzt, dadurch, dass die Union gerade aufgrund der Corona-Krise und so weiter so wahnsinnig gut dasteht, wie sie lange nicht dasteht in den Fragen, ist jetzt das Problem schon wieder, die Berechnungen, die jetzt gemacht werden, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann wäre der Bundestag, ich glaube, diese 800er-Marke noch nicht eingerissen, aber niemand weiß, also vor ein paar Monaten, als es noch anders war und die Union irgendwo bei 30 stand, bei gut 30, war es tatsächlich... sagen wir mal, eindrucksvoll bis beängstigend, mit welchen Größenordnungen man da zu rechnen hat und was bis zum Herbst 2021 passiert, das weiß ja tatsächlich niemand. Also der Missstand ist wirklich allen seit langem klar. Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert hat sich schon sehr, sehr stark gemacht für eine Reform, wirklich schon vor Jahren. Und es hat in den großen, beiden großen Parteien beziehungsweise in der Union, also im CDU, CSU und in der SPD, also in den drei Parteien, wollte da niemand so richtig ran. Die kleinen Parteien haben das Thema vorangetrieben und haben eins ums andere Mal Vorstöße gemacht, dass man da weiterkommen müsse. Und was die Opposition will, ist im Prinzip eine deutliche Reduzierung der Wahlkreise. Ja, also nach dem aktuellen Entwurf wollen die Wahlkreise auf 250 reduzieren statt 299, also 49 weniger, was natürlich insgesamt einfach die Basis, von der man ausgeht bei der Berechnung, ändert. Ja, und so wird automatisch der Bundestag nicht ganz so groß werden, die Höchstzahl soll auf 630 Abgeordnete begrenzt werden. Also mit diesem Entwurf in verschiedenen Varianten geht die Opposition nun schon lange, ich sag mal, hausieren und bekommt da aber wenig Gegenliebe. Bislang hat sich eigentlich, haben sich die anderen Parteien darum nicht groß geschert. Bei denen reißt so ein bisschen der Geduldsfaden, weil tatsächlich auch die Zeit wirklich so sehr drängt für die Bundestagswahl 2021. Die Fristen für die Aufstellung der Kandidaten in den Wahlkreisen hat bereits in der vergangenen Woche begonnen. Also stellt sich auch da dann irgendwann die verfassungsrechtliche Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Kandidat in einem Wahlkreis aufgestellt wird? Und dann später heißt es auch so übrigens, diesen Wahlkreis gibt es in dem Zuschnitt gar nicht mehr, sondern der wurde jetzt mit dem Nachbarwahlkreis zusammengelegt oder so. Also all das mag man sich gar nicht vorstellen, was es dann da noch für Beschwerden und für Verfahren gibt und so weiter. Also so, nur das will die Opposition, was will die,
und
was
wollen die? Das ist ja interessant, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, bei diesem Oppositionsvorschlag, also die Reduzierung auf 250 Wahlkreise, das klingt ja erstmal noch so ganz pragmatisch, auch wenn es dann natürlich in der Praxis sozusagen wahrscheinlich auch ein ziemliches Hauen und Stechen über die Frage gäbe, wessen Wahlkreis jetzt wie genau verändert wird. Aber gleichzeitig wollen sie ja die sozusagen Standardzahl von eigentlich vorgesehenen Bundestagsmandaten von 598 auf 630 erhöhen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Also ist es dann nicht quasi so, dass dann die
Höchstgrenze, das ist jetzt nicht
Höchstgrenze?
Zwingend, das ist jetzt nicht irgendwie zwingend, ja.
Okay, also, ach so, weil ich dachte, dann hätten ja quasi, momentan ist ja die Idee 50-50, ne, die 50% Direktkandidaten, 50% über die Zweitstimme und über die Listen und in diesem, also das ist bei denen schon eigentlich auch noch so gedacht, ja, und quasi im 630 Prinzip, nur als Obergrenze.
Genau, im Prinzip okay. Ist das noch so gedacht. Jetzt kommen wir vielleicht mal was dazu, was will eigentlich, was will CDU, CSU und SPD? Also da gibt es diverse Vorschläge seit kürzerer Zeit erst. Also die haben sich wirklich ernsthaft erst seit kurzem an dieses Thema herangewagt. Und die SPD hat im Prinzip ein Modell, das sagt, wir wollen eine Begrenzung auf 690 Abgeordnete. Das ist die Höchstgrenze und alles, was darüber ist, da werden im Prinzip die Überhangmandate weggestrichen. Ja. Das ist, es ist wirklich alles immer sehr, sehr viel komplizierter, aber so mal so ganz grob gesagt. Die CSU hatte ursprünglich das Modell auch 690, aber die haben halt gesagt, die stehen überhaupt auf dem Standpunkt, der echte Parlamentarier ist im Grunde der direkt gewählte. Ja?
Na klar.
Und deswegen werden alle, müssen auf jeden Fall aus verfassungsrechtlichen Gründen Demokratieverständnis und so weiter, also wird ganz groß geschützt aufgefahren. Deswegen müssen in jedem Fall immer auf die Direktkandidaten rein. Mhm. Und dann wird eben nicht ausgeglichen. Das ist so. Und gegen beide Vorschläge gibt es verfassungsrechtliche Bedenken, weil man tatsächlich, wenn man Direktkandidaten wegstreicht, die in Wahlkreisen direkt gewählt sind, ist das verfassungsrechtlich schwierig. Wenn man nicht ausgleicht, ist es nach der Entscheidung, die ich vorhin zitiert habe, aus dem Jahr 2012 vom Bundesverfassungsgericht, auch verfassungsrechtlich schwierig. Letztlich ging dann Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionsvorsitzende, hin, vor wenigen Tagen, am Wochenende, und sagte, wir machen jetzt einen Notfallmechanismus und die Zahl der Abgeordneten soll bei 750 auf 750 gekappt werden, also Höchstgrenze. Und dann sagt er, quasi alles, was über 750 liegt, soll im Wechsel immer ein Überhangmandat nicht kompensiert werden und ein Direktmandat gestrichen werden. So, also wenn man so will, eine Kombination aus dem, was die SPD will und was die CSU will. Gegen diesen Vorschlag wiederum war wirklich der Ärger riesengroß. Es gab einen Brief von 35 Mitgliedern der Unionsfraktion, die gesagt haben, es geht auf gar keinen Fall, so wie Brinkhaus sich das vorstellt. Und da wird vieles vorgetragen. Zum Beispiel, dass der Bundestag mit 750 immer noch viel zu groß ist, also immer noch 150 größer als das, was das Grundgesetz als Zielgröße ansetzt. Außerdem wurde halt gesagt, naja, wenn es sowohl gegen den Vorschlag der SPD, nämlich Kappung der Überhangmandate oder wegstreichende Direktmandate, als auch den Vorschlag der CSU kein Ausgleich, wenn es gegen beide verfassungsrechtliche Bedenken gibt, dann ist nicht ganz einzusehen, warum eine Kombination von beiden Modellen dann verfassungsgemäß sein soll. Also Minus mal Minus ist Plus, aber irgendwie war das, fand ich auch tatsächlich nachvollziehbar. Da ist sicherlich verfassungsrechtlich äußerst schwierig. Also dann gab es, das ist wirklich alles eine wilde Geschichte, weitere Vorschläge, die in der CDU-CSU diskutiert wurden. Und jetzt hat man sich auf ein Modell geeinigt in einer wohl turbulenten Fraktionssitzung. Und das sieht vor, dass die Wahlkreise schon für die Wahl 2021 von 299 auf 280 reduziert werden, also 19 Wahlkreise weniger. Und es sieht die Regelung vor, dass 7 Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Das heißt, also es ist letztlich kein Wunder, wenn man Zahlen, die wir jetzt vorhin genannt haben, die CSU hätte 39 über die Liste gehabt, hat in Wirklichkeit 46, also genau diese 7 hat man sozusagen.
Was für ein Zufall, Mensch.
Was für ein Zufall. Also die CSU wäre das Ergebnis nochmal genau so, jetzt nicht schlechter dastehen. Also die sollen nicht ausgeglichen werden.
Ja, sie würde im Grunde genommen sogar besser dastehen, relativ
gesprochen. Genau, relativ gesehen würde sie besser dastehen, weil die anderen Fraktionen natürlich schwächer wären. So.
Ja, aber und jetzt fragt man sich, Moment, ist das nicht exakt das, was das Bundesverfassungsgericht auch 2012 verboten hat? Ja, allerdings, wenn ich mich richtig entsinne, nicht ganz absolut, oder? Also haben die nicht gesagt, eine gewisse Zahl von Überhangmandaten kann, also von nicht ausgeglichenen Überhangmandaten kann okay sein, aber irgendwo hört der Spaß auf,
genau. So ungefähr. Also ich lese mal den letzten Satz der Pressemitteilung vor, da steht drin, der Gesetzgeber ist daher gehalten, Vorkehrungen zu treffen, die ein Überhandnehmen ausgleichsloser Überhangmandate unterbinden. Mhm. Ja, also es geht um das Überhandnehmen und da ist natürlich die Frage, wo fängt das an? Das Bundesverfassungsgericht hat daraus eine zulässige Höchstgrenze von 15 Überhangmandaten abgeleitet. Insofern läge das wohl noch im Rahmen dessen, was das Verfassungsgericht so vorgegeben hat.
Finde ich schon gar nicht so wenig. 15 unausgeglichene Überhangmandate muss man erstmal haben. Also das ist jetzt der Vorschlag, quasi auf 280 reduzieren und bis zu 7 Überhangmandate nicht
ausgleichen. Das ist aktuell der Vorschlag und jetzt geht's um die Frage, jetzt sagt die, in der CDU-CSU wird jetzt gesagt, also zum Beispiel Thorsten Frey, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, sagt, wir müssen jetzt einfach guten Willen zeigen, dann kriegen wir das auch hin bis 2021, das so umzusetzen. In der SPD gibt es, es ist so ein bisschen unklar, da gibt es solche und solche Stimmen, aber die Mehrheit sagt doch, das schaffen wir überhaupt gar nicht mehr. Also
diese Debatte haben wir über die letzten Jahre alle paar Monate wieder und wieder gehabt und das immer wieder irgendwelche neuen Ideen, im Detail leichte Abwandlungen. Man kann da ja mit diesen Zahlen natürlich alles Mögliche irgendwie sich auseinandernehmen und neu zusammensetzen und so. Und es ist natürlich einerseits nachvollziehbar, warum es schwer ist, hier eine Einigung zu finden, weil es ja letztlich auch potenziell, je nach gewähltem Modell, zu einer Kräfteverschiebung im Parlament führt, wenn man eben beispielsweise sagen würde, Überhangmandate werden nicht mehr alle ausgeglichen, sondern erst ab einer bestimmten Grenze, dann führt das ja sogar zu einer Verschiebung des politischen Kräfteverhältnisses. Oder selbst wenn man eine Stufe drunter ansetzt und sagt, doch, wir bleiben dabei, am Ende des Tages wird immer die Zweitstimme ausschlaggebend dafür sein, wie stark welche Partei ist, dann führt es aber trotzdem vielleicht zumindest dazu, dass einzelne Abgeordnete ihre Wahlkreise verlieren und künftig nicht mehr einziehen, auch wenn sozusagen relativ gesprochen alles gleich bleibt. Beides ist natürlich nachvollziehbar, dass es den einen schmeckt und den anderen nicht und dass die Interessen hier halt auch gegenläufig sind, weil eben die großen Parteien die Direktkandidaten stellen in aller Regel und die Opposition, also die kleinen Parteien, eher nicht so. Aber es ist natürlich schon vertrauensschädigend irgendwie, ne, weil diese Wahrnehmung von, die sind sich selbst am wichtigsten und ist so ein riesiger Wasserkopf, der da irgendwie entsteht.
Genau.
Die drängt sich ja schon auf.
Genau, da gibt es eben auch, teilweise sagen auch Parlamentarier, das schwächt irgendwie den Bundestag, wenn man so viele Leute hat und wovon dann eben auch so viele Hinterbänkler sind.
Auch in den Ausschüssen, ne? Das ist ja auch noch. Also
alles ist dann, es ist wirklich, also und der Ärger ist natürlich auch in der Opposition schon groß, dass man jetzt in der allerletzten Sitzungswoche, die sowieso Corona-bedingt irre voll ist, weil so vieles sich aufgestaut hat und irgendwie jetzt noch ein Konjunkturpaket. Und dann gibt es also viele Dinge, über die wir gleich auch noch reden, Kindesmissbrauch und Grundrente und ich weiß nicht, was alles noch jetzt schnell gemacht werden soll vor der Sommerpause, dass jetzt dieses Thema kommt, wo man sagt, das hätte man wirklich in den vergangenen Monaten, Jahren im Grunde ernsthaft mal angehen können. Also das ist auch tatsächlich ein Argument, das ich absolut gelten lasse und wir werden sehen. Also aus der SPD hieß es, es sei ausgeschlossen, in dieser Woche noch eine Einigung zu finden. Jetzt haben wir Donnerstag. Ich würde diese Einschätzung teilen. Und insofern im Herbst ist es dann wahrscheinlich einfach zu spät, wenn dann schon Kandidaten aufgestellt sind. Und insofern würde sich das sicherlich auf die Zeit Bundestagswahl 2025 verschieben. Ist meine Prognose. Mal sehen.
Ich frage mich ja immer, wenn ich darüber nachdenke, ob man aus dem personalisierten Verhältniswahlrecht nicht auch einfach das personalisiert rausnehmen könnte. Das würde viele Probleme lösen, dann hätte man das alles nicht. Dann würden einfach, gäbe es quasi einfach nur die Zweitstimme und Listen. Die Idee bei den Direktkandidaten ist ja immer, dass man sagt, die sind eben besonders in ihrem Wahlkreis verwurzelt. Die sind dadurch, das betont die CSU natürlich, eben in besonderer Weise auch legitimiert, weil die sich gerade da durchgesetzt haben und so weiter und so weiter. Ich würde sagen, jeder kann ja mal den Selbsttest machen und sich einfach fragen, wie viele Direktkandidaten, die in seinem Wahlkreis antreten, er namentlich nennen kann. Und das gibt dann ja vielleicht einen ganz guten Eindruck darüber, wie stark diese Verwurzelung und Identifikation tatsächlich ist.
Genau, das ist ein Punkt. Übrigens auch hier, insofern gleicht es so ein bisschen oder gibt es eine Parallele zu dem Urheberrecht, auch hier sind die Dinge natürlich wirklich auch im Detail nochmal tausendmal komplizierter. Und wenn man hier mit den Wahlrechtsfachleuten redet, und zwar unter den Parlamentariern wohlgemerkt, also etwa Britta Hasselmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, kennt sich da sehr gut aus. Das ist tatsächlich, also weil es eben auch noch dieses... es gibt auch noch dieses föderale Element in der Sache, ja, nämlich dass die unterschiedlichen Landeslisten dann berücksichtigt werden. Das vergrößert das Ganze auch noch. Das heißt, es kommt auch darauf an, wo fallen eigentlich diese Überhangmandate an? Und man will auch die Landesgruppen in den Fraktionen jeweils nicht ungleich behandeln. Und das Ganze ist wirklich, also das ist letztlich ist es so kompliziert und so uferlos, dass es auch wichtig ist, dass es schwierig ist. Und das Verfassungsgericht hat es sicherlich auch nicht einfacher gemacht. Ich weiß nicht, ob ich einen Rat geben würde, über dieses Thema eine Doktorarbeit zu schreiben. Vielleicht lieber Hände weg, aber...
wenn da jemand eine Lösung findet, mit der die Quadratur des Kreises vollzieht, dann wäre das auf jeden Fall sehr verdienstvoll.
Auf jeden Fall, genau. Könnte man groß mit rauskommen. Gut, ich glaube, wir belassen es dabei.
Genau.
Und kommen wir kurz zum EZB, ne?
Genau, das können wir eigentlich relativ fix machen. Das war ja diese spektakuläre Entscheidung und dann haben sich alle gefragt, oh Mensch, wie wird die EZB reagieren? Geht sie jetzt voll auf Konfrontation, indem sie quasi sagt, ihr könnt uns mal, ihr habt keine Jurisdiktion über uns, wir machen genau gar nichts, oder zeigt sie sich eben doch irgendwie ein bisschen versöhnlicher? Erfreulicherweise ist Letzteres der Fall. Sie hat eine ganze Reihe von Unterlagen, es sind hunderte von Dokumenten, an die Bundesbank übersandt, die sie dann ihrerseits wiederum der Bundesregierung vorgelegt hat. Und was sind das für Dokumente? Die sind jetzt nicht neu erstellt worden für diesen Zweck, sondern das sind quasi teilweise öffentliche, aber eben vor allen Dingen auch interne und bisher unter Verschluss gehaltene Analysen etc. Zu den Auswirkungen ihrer Geldpolitik. Das war ja das, was das Bundesverfassungsgericht eben gefordert hatte. Die EZB müsse quasi zeigen, dass sie sich mit den Nebenwirkungen dessen, was sie da macht, dezidiert auseinandergesetzt hat und das abgewogen hat und dann zum Ergebnis gelangt ist, dass es eben unterm Strich trotzdem so in Ordnung ist. Und Experten haben natürlich immer gesagt, ja, natürlich macht die EZB das, sind ja nicht völlig blind und taub für alles außerhalb ihres ganz engen Fokus auf das Zinsniveau. Jedenfalls, das haben sie jetzt auch mal breiter öffentlich gemacht vorgelegt. Außerdem hat es auch eine Sitzung des EZB-Rates jetzt gerade vom 3.-4. Juni gegeben. Und da fiel dann auch, ich meine, erstmals oder jedenfalls in auffälliger Häufigkeit das Wort verhältnismäßig, ja, also zwar nicht sozusagen da bei dieser Sitzung wurde jetzt nicht explizit gesagt, so wir machen das jetzt so, um dem Verfassungsgericht einen Gefallen zu tun, aber es war wohl schon für Kenner der Materie spürbar, dass so Güterabwägungsaspekte da stärker auch kommunikativ in den Vordergrund gerückt wurden, als das bisher der Fall war. Und die Bundesregierung hat dann schnell reagiert, hat gesagt, ja, alles super, passt so, damit sind die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts erfüllt. Ehrlich gesagt hat sie das so schnell getan, dass ich schon dachte, also niemand kann diese ganzen Dokumente wirklich in der Zeit gesichtet haben und so richtig gut beantworten, ob die jetzt wirklich eine Antwort auf die Frage geben, weil es geht ja nicht nur darum, dass man in zwei Sätzen mal lippenbekenntnismäßig irgendwas von Güterabwägung und Verhältnismäßigkeit daherquatscht, sondern das Bundesverfassungsgericht will ja schon eine substanzielle Auseinandersetzung mit den sehr komplexen Auswirkungen sehen. Aber natürlich wollte die Bundesregierung das auch so sagen, ja, denn das Gegenteil einer Kollision, das haben wir hier ja im Podcast auch dargestellt, das wäre nun wirklich unerfreulich für alle Beteiligten und vor allem für die Bundesregierung, weil sie gar nicht so genau wüsste, auf wessen Seite sie sich da jetzt eigentlich stellen sollte. Nun gut, jetzt ist natürlich noch die Frage, reicht das jetzt auf jeden Fall? Hätte die EZB auch einfach einen Zettel mit zwei per Bleistift da drauf gekritzelten Sätzen schicken können und wenn die Bundesregierung sagt, das ist das die gewünschte Verhältnismäßigkeitsprüfung, wäre das auch okay? Nee, so einfach ist natürlich nicht. Es gibt ja schon immer noch einen Kläger oder einige Kläger in diesem Verfahren, nämlich eben Peter Gauweiler, Bernd Lucke und so weiter, die übliche Riege, die da halt antritt in dieser Causa und die können tatsächlich auch, wenn Sie sich jetzt also diese Dokumente ebenfalls anschauen und sagen, nö, wir finden keineswegs, dass das reicht, daraus ergibt sich unserer Ansicht nach nicht die geforderte Verhältnismäßigkeitsprüfung, zumindest nicht in der geforderten Detailtiefe, dann können Sie eine Vollstreckungsanordnung beantragen beim Bundesverfassungsgericht. Das ist höchst ungewöhnlich. Das passiert vielleicht einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Denn die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden üblicherweise halt befolgt, ja. Und die wäre jetzt diese Vollstreckungsanordnung, die wäre auch nicht gegen die EZB gerichtet, da über die kann das Bundesverfassungsgericht ja nicht direkt entscheiden, sondern eben gegen die Bundesregierung dahingehend, dass sie dann quasi aufgefordert wäre, irgendwie wiederum auf die Bundesbank einzuwirken, dass diese ihre Partizipation an diesem Anleihenkaufprogramm beendet. Aber ob eine solche Vollstreckungsanordnung beantragt wird und auch ob sie bewilligt wird, ja, da müsste sich das Bundesverfassungsgericht dann ja fragen, wurden unsere Kriterien erfüllt oder nicht? Das ist alles noch völlig offen. Dazu hat der Bundesverfassungsrichter Peter Müller auch der Corinna, die heute eben nicht dabei ist, ein Interview gegeben. Und ratet mal, wo ihr das lesen könnt. Ihr wisst die Antwort natürlich. Ihr könnt es auf FAZ Einspruch lesen und seid an dieser Stelle abermals herzlich aufgefordert, auf faz.net/Einspruch testen zu navigieren und euch dort ein Abo zu klicken, um Zugang zu diesem Interview und auch ganz vielen anderen wunderbaren Texten zu erhalten und diesen Podcast zu unterstützen. So, also das wär's in Sachen EZB. Helene, bei der Kindesmissbrauchsreform hat sich auch noch was getan. Ne?
Genau, das ist ein Nachtrag zu unserem Gespräch von vor drei Wochen. Das müsstest du jetzt nochmal sagen, in welcher Folge, wenn du es weißt.
Ich meine, es war vor zwei Wochen, Folge
also
Nummer 125 wäre es dann.
Wo es auch schon um eine Verschärfung des Sexualstrafrechts ging, insbesondere im Bereich Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Da gab es ja zunächst, wir hatten damals ja ausführlich das Ganze besprochen, wer es nachhören möchte, soll das tun. Es ging also darum, Kindesmissbrauch und Kinderpornografie als Verbrechen einzustufen. Das war sozusagen damals, nachdem die SPD Justizministerin Lambrecht sich da erst gesträubt hatte und dann später doch nachgegeben hat, war das sozusagen der politische Kompromiss, der jetzt gestern in Eckpunkten präsentiert wurde. Das ist noch nicht alles sozusagen ausgefeilt, sondern sollte jetzt vor der Sommerpause mal so ein erstes Angehen sein und einen Referentenentwurf soll es dann im Herbst geben. Lambrecht möchte das Ganze bis zum Jahresende möglichst umsetzen. Im Wesentlichen haben diese Eckpunkte, gibt es zwei Teile. Das eine ist tatsächlich die Strafrechtsverschärfung. Und da ist es im Wesentlichen sozusagen so, wie wir das damals erwartet haben. Also tatsächlich werden sowohl Kindesmissbrauch als auch Kinderpornografie zu Verbrechen hochgestuft. Also eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr für beide Fälle. Allerdings gibt es da dann auch ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Kinderpornografie, eben nur so weit, als sie ein reales Tatgeschehen darstellt. Das heißt, alles, was so Cartoons und so weiter sind.
Das hatten wir hier auch angesprochen als ein Szenario, in dem das eben gerade als übermäßig hart erscheint.
Die sind davon ausgenommen. Dann gibt es auch noch die Frage, was ist eigentlich mit den Jugendlichen, da hatten wir auch drüber gesprochen, also dieser Fall, 16-Jähriger gibt 13-Jähriger einen Zungenkuss. Das ist Kindesmissbrauch, weil Penetration einer Körperöffnung und 13-Jährige ist ein Kind. Da gibt es jetzt auch eine Ausnahmeregelung. Das war ja auch einer der Gründe, warum Lambrecht ursprünglich gesagt hat, sie will das nicht alles als Verbrechen einstufen, weil das ja auch zur Folge hat, dass es nicht mehr eingestellt werden kann nach 153a StPO. Und da gibt es jetzt also eine Tatbestandsausnahme, so wird es mutmaßlich sein, für einvernehmliche sexuelle Handlungen annähernd gleichaltriger Personen. Also es wäre genau dieser Fall, betrunken oder angetrunken auf dem Schützenfest, zwei Jugendliche Zungenkuss so, oder anderes. Also das so im ganz Groben. Was interessant ist, ist, dass auch noch neben der Straferhöhung, und die betrifft übrigens nicht nur die Mindeststrafe, sondern auch die Höchststrafe, da wird es, das will ich jetzt nicht alles im Einzelnen, jeder, der es nachlesen möchte, kann das tun. Das steht auf der Internetseite des Bundesjustizministeriums, also wie die einzelnen Strafrahmen jetzt sind für das Verbreiten von Kinderpornografie, für den Besitz von Kinderpornografie, also ist alles auch nach oben angehoben von 3 auf 5 Jahre oder 5 auf 10 Jahre und so weiter. Interessant ist noch und auch nicht ganz unkompliziert eine Änderung im Titel, und zwar, und das ist auch von Kinderschutzverbänden mehrfach angeregt worden in der Vergangenheit, soll es eben nicht mehr Kindesmissbrauch heißen, mit dem Argument, es gibt ja auch keinen legalen Gebrauch von Kindern. Ja, insofern ist auch dieses Wort Missbrauch irgendwie von vielen als Provokation aufgenommen, als unzutreffend, als harmlosend und so weiter.
Snowflakes, komm.
Und jetzt heißt es, ja, also gut, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Jedenfalls hat man sich jetzt darauf verständigt, das ganze Delikt oder diese das sind 3 Tatbestände, weil das auch noch mit Todesfolge und besonders schwerer Fall und so weiter ist, oder nicht besonders schwerer Fall, sondern schwerer Kindesmissbrauch, soll jetzt heißen sexualisierte Gewalt gegen Kinder, was ein Problem ist, weil der jedenfalls der Grundtatbestand des 176 tatbestandsmäßig gar keine Gewalt voraussetzt, sondern einfach nur sexuelle Handlungen. Ja, und darunter fallen eben auch Streicheleien, Liebkosungen, ich weiß nicht, was alles, was man sich sonst vorstellen mag, oder auch nicht, was ein Erwachsener mit einem Kind macht, wo es keinen Einsatz von Gewalt gibt. Und Gewalt, das kennen wir alles aus der ganzen Diskussion um die Nötigung, wo es auch etliche Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen gibt. Also das ist eben psychisch vermittelter Zwang gegen den Widerstand oder zur Überwindung des Widerstands einer Person. Das heißt, die Frage ist dann, und das haben auch die Grünen gestern sofort den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, was passiert dann? Sind jetzt diese ganzen nicht gewalttätigen Handlungen plötzlich straffrei? Da sagt das Bundesjustizministerium, nein, natürlich nicht. Ja, es soll alles bleiben, wie es ist. Also sexuelle Handlungen stehen weiter unter Strafe. Es ist nur die Überschrift, die sich ändert, was aber natürlich irgendwie sehr merkwürdig anmutet und wo man dann jetzt ehrlich gesagt, das Ganze riecht nach einer Verschlimmbesserung, ja, also gut gemeint, ist eben dann nicht immer gut gemacht, um diesen Spruch hier mal zu bemühen. Ich kann das schon verstehen, dass das Wort Missbrauch als unpassend empfunden wird, aber das Ganze durch Gewalt zu ersetzen, wenn Gewalt gar keine Tatbestandsvoraussetzung ist, ist, also da bin ich sicher, da wird es noch Diskussionen geben, auch unter Rechtswissenschaftlern und
ich kann es ehrlich gesagt auch noch nicht mal verstehen. Also es gibt ja manchmal so diese Begriffsstreitigkeiten, wo ich zumindest den Punkt nachvollziehen kann, auch wenn ich ihn nicht unbedingt teile, aber dass das Wort Missbrauch irgendwie ein Problem wäre, weil es umgekehrt impliziert, dass es einen Gebrauch gäbe und Kinder wären aber doch keine Sachen. Also und deshalb verwässert man jetzt einen ja durchaus wichtigen und zentralen juristischen Begriff, denjenigen der Gewalt, und wendet ihn in einem Kontext an, wo er eben gar nicht passt, um ein Problem zu beheben, das wirklich kein also ich auch noch nie zuvor gehört habe, dass irgendjemand das so sähe. Das kommt mir schon sehr seltsam vor. Ja, also
die gibt's schon, auch der Beauftragte für, der Herr Röhrig.
Für Probleme finden, die es nicht gibt.
Für Kindesmissbrauch, der hat selber auch in der Expertenanhörung letzte Woche nochmal gesagt, das sei eben ein Problem und so weiter. Und ich finde, man kann auch diese Diskussion führen, nicht nur wegen Missbrauch und Gebrauch, sondern auch, weil es, also das Justizministerium sagt dann selber, in aller Regel, auch bei Kinderpornografie ist das natürlich eine Abbildung von sexualisierter Gewalt. Das Problem ist halt nicht immer und das macht man mit diesen anderen Fällen. Also ich sehe das auch, ich finde sozusagen politisch denke ich, man kann wirklich auch an diesem Begriff was ändern, wenn das denn in den betroffenen Kreisen so gesehen wird, wäre ich da jetzt offen für, aber mit dem, also ersetzen durch den Begriff Gewalt, damit ist es sicherlich, das ist eher ein Bärendienst.
Na gut, man kann ja hoffen, es sind ja erst Eckpunkte, das muss ja nicht notwendigerweise so passieren.
Genau, aber das noch, ach so, den zweiten nur ganz kurz erwähnen, weil das auch wirklich in der Praxis, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, neben den Strafrechtsverschärfungen, über die jetzt lang und breit schon auch in den vergangenen Wochen diskutiert worden ist, gibt es noch einen zweiten Bereich dieser Eckpunkte und der betrifft lauter präventive Maßnahmen. Also zum Beispiel Schulung, also höhere Eingangsvoraussetzungen für Familienrichter. Früher hieß es, können so Familienrichter erzählen, hieß es teilweise, du bist verheiratet und hast ein Kind. Das qualifiziert dich doch schon für das Familiengericht. Also wirklich keine nicht ausgedacht, wahre Geschichte. Ja. Jetzt sagt man, man braucht irgendwie ein paar Voraussetzungen. Zum Beispiel belegbare Kenntnisse im Familienrecht und auch psychologische und pädagogische Grundkenntnisse, weil das Ganze ja nicht ganz einfach ist. Wir haben es im Verfahren von Staufen gesehen, wo es ganz offenkundig auch daran fehlte. Außerdem sollen die Länder, und da will der Bund einheitliche Vorgaben machen, eine Fortbildungspflicht für Richter an Jugend- und Familiengerichten einführen, um eben da eine höhere Sensibilität zu haben, weil es ja teilweise eben auch der Fall Staufen passiert ist, dass die Fälle mehrfach vor Gericht waren und die Richter das einfach nicht gesehen haben, dass da ein Kind von seinen Eltern zum Missbrauch vermietet wurde und ein richtiger Ring von Pädokriminellen da dran hing. Dann gibt es eine Anhörungspflicht auch für unter 14-Jährige. Auch das ist teilweise nicht passiert. Man hat einfach die Kinder nicht angehört, sondern nur die Eltern, in dem Glauben, dass die Eltern wohl schon irgendwie die Rechte ihrer Kinder vertreten, was sie eben leider nicht immer tun. Im Gesetz ist derzeit nur festgeschrieben, Anhörung ab 14 Jahren. Außerdem also noch viele andere Dinge. Verfahrensbeistände müssen beigeordnet werden, was in der Vergangenheit auch nicht immer passiert ist. Also all diese Dinge sollen verbessert werden. Außerdem wird, ich will jetzt hier, es hat jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber nur noch zwei kurze Punkte. Die Untersuchungshaft wird ausgeweitet. Und zwar, es gibt ja diese Norm des 212 Absatz 2, wo eben auch ein Haftgrund, also wo eine Untersuchungshaft angeordnet werden kann, wenn kein Haftgrund, also keine Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr vorliegt. Das soll künftig auch beim Straftatbestand des schweren sexuellen Missbrauchs oder jetzt neuerdings schwere sexualisierte Gewalt möglich sein. Also auch wenn der Mensch nicht zu fliehen droht, soll er vor Beginn des Hauptverfahrens inhaftiert und während des Prozesses inhaftiert werden können. Und dann soll es noch eine Änderung geben beim erweiterten Führungszeugnis. Also früher waren diese Löschfristen für Kindesmissbrauch und so weiter ziemlich kurz. Das heißt, jemand war dann sozusagen, konnte sich davon reinwaschen. Und das ist jetzt unter präventiven Gesichtspunkten, sagt man, na, ist vielleicht schon ganz gut, wenn man weiß, mit wem man es da zu tun hat. Und da sollen also diese Fristen deutlich verdoppelt werden, also deutlich verlängert werden oder sogar noch mehr als verdoppelt. Ja, genau, das ist so ein großes Paket. Gestern haben auch die Grünen noch ihr eigenes Paket, auch mit zahlreichen präventiven Maßnahmen, wo sie noch mehr auf Stockung der Jugendämter und so weiter, wobei das teilweise eben auch Dinge sind, wo der Bund gar nicht zu melden hat, sondern allein die Länder.
Dieser Aspekt, dass für Familienrichter jetzt auch gewisse Mindestqualifikationen und Fortbildung und so weiter gefordert werden, das finde ich ganz interessant. Das könnte man sich ja theoretisch auch in anderen Rechtsgebieten vorstellen, ne? Denn es ist ja nicht nur so, dass man im Familienrecht bestimmte Kenntnisse und Kompetenzen benötigt, sondern auch im Strafrecht oder im Baurecht oder im Grunde genommen eigentlich überall. Es taugt halt nur in besonderer Weise zum Skandal und ist ja auch wirklich besonders dramatisch in seinen Folgen.
Ja, wenn Kinder, die nicht so sehr für ihre eigenen oder nicht für ihre eigenen Rechte eintreten und wenn dann eben der Fall eintritt, dass die Eltern insofern ja wirklich schwersten Verrat an ihren Kindern verüben, indem sie eben auch nicht die Rechte vertreten, sondern genau das Gegenteil, dann hat man natürlich ein echtes Problem.
Ja.
Gut, ich glaube, mal sehen, was dann im Herbst irgendwann an Gesetzentwurf rauskommt. Da können wir vielleicht dann nochmal drauf zurückkommen.
Ja, genau. Jetzt kommen wir auf etwas anderes zurück, worüber wir auch in einer der früheren Folgen sprachen. Ich sagte ja, es gibt ein paar Nachträge. Die Nachbesetzung, Neubesetzung der Verfassungsrichterstelle des scheidenden Johannes Masing. Eine ziemlich wichtige Stelle im ersten Senat, nicht mehr ganz so wichtig, wie sie unter Masing es noch war, weil sein Dezernat nämlich ein bisschen abgespeckt wurde. Zum Beispiel die Versammlungsfreiheit fällt, wenn ich es richtig erinnere, jetzt nicht mehr in seine Zuständigkeit, aber gleichwohl immer noch ein sehr zentrales Dezernat am Bundesverfassungsgericht, immer noch vor allen Dingen eben für das Recht der Digitalisierung, Meinungsäußerung im Internet, soziale Netzwerke, auch Datenschutzfragen und dann die Schnittstelle zum Persönlichkeitsrecht im Internet und so weiter. All diese Dinge sind da weiter dran aufgehängt und deshalb eben eine wichtige Personalie, über die da zu entscheiden war. Und wir hatten das hier in der Sendung ja dargestellt, eigentlich als Rennen zwischen Martin Eifert, der als der fachlich qualifiziertere Kandidat gilt, und Jes Möller, für den sich insbesondere der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke total ins Zeug gelegt hat von der SPD, mit dem Argument, Jes Möller habe ja schließlich eine Ostbiografie und es gäbe keinen einzigen Richter am Bundesverfassungsgericht derzeit, der aus dem Osten käme, und das sei ein Missstand, den man ändern müsse. Und ich hatte damals gesagt, eigentlich mag ich ja diese identitätspolitische Argumentation immer nicht. Am Bundesverfassungsgericht kann ich sie sogar noch vergleichsweise gut verstehen, weil es zwar natürlich einerseits um Qualifikation gehen muss, klar, keine Frage, man kann jetzt ja nicht irgendeinen Hans Wurst hinsetzen, aber ein solcher ist Jes Möller ja auch nicht. Und ich schon verstehe, dass aufgrund der integrativen Funktion, die dieses Gericht halt auch ausüben soll, es auch wünschenswert ist, dass da sowohl was jetzt zum Beispiel die Verteilung der Geschlechter angeht, als auch eben sozusagen die geografische Verteilung über das föderale Deutschland hinweg, man sich so zumindest keine allzu groben Unwuchten wünscht. Ja, allerdings muss man auch fairerweise sagen, hier haben die Ossis ehrlich gesagt jetzt gar nicht so einen richtig plausiblen Grund, sich bisher zumindest zu beklagen, denn wer in der DDR zum Juristen ausgebildet wurde, der kam natürlich nicht in Frage. Und wenn man jetzt 1990 sein Jurastudium angefangen hat nach der Wende, dann war man vielleicht 2005 oder so mit dem zweiten Examen fertig, wenn man schnell war. Und dann hat man jetzt demnach, wie viel Jahre Berufserfahrung? 15 oder so. Also will sagen, und so viele braucht man ja wohl auch mal mindestens, um überhaupt für das Bundesverfassungsgericht in Frage zu kommen. Also will sagen, es gibt schon ein relativ gutes sachliches Argument für den Mangel an Ostdeutschen am Bundesverfassungsgericht. Und man kann jetzt nicht behaupten, dass die jetzt schon seit Generationen irgendwie übergangen würden. Allerdings trotzdem hat dieses Argument von Woidke verfangen. Gleichzeitig, Möller sollte es nicht werden, war wohl fachlich dann eben einfach doch nicht geeignet. Und es ging lange hin und her, auch in ungewöhnt öffentlicher Art und Weise. Früher war das ja mehr so, dass die Richtermacher das so im Stillen quasi selektiert und entschieden haben. Und dann
war jetzt auch bei anderen, also die Grünen haben das ja hingekriegt, also jedenfalls in diesem Fall keine Namen zu verbrennen, sondern sich auf einen zu einigen.
Genau.
Bei der SPD ist das echt ziemlich aus dem, und die CDU auch, bei der SPD ist es jetzt ziemlich aus dem Ruder gelaufen.
Ja, absolut. Und ich denke auch, dass das zumindest das Potenzial hat, wenn das Schule macht, durchaus schädlich zu sein. Man sieht das ja beispielsweise in den USA, da sind natürlich noch ganz andere Dynamiken am Werk, gar keine Frage, aber trotzdem, was für ein hochgradig politisierter Prozess und für ein Hauen und Stechen das ist bei Ernennungen von Richtern an den Supreme Court. Und ich fand dieses, wie soll man sagen, sehr zurückgenommene deutsche System eigentlich immer erfreulich. Natürlich kann man auch sagen, es hat so ein bisschen den unangenehmen Muff des Hinterzimmers, aber ich finde das in dem Fall nicht so überzeugend, zumal die Resultate ja auch für sich sprachen. Es sind ja nun wirklich immer echt kompetente und gute Richter geworden letzten Endes. Also jedenfalls, ob man das, wie auch immer man das finden mag, der Woltke hat es halt so gemacht. Und es gibt jetzt eine Kompromisskandidatin, wenn man so will. Es ist eine Frau. Sie heißt Ines Hertel. Sie hat ebenfalls eine Ostbiografie. Das war ja sozusagen der gewünschte Aspekt. Sie setzt sich aber rechtlich auch eben mit Digitalisierung und Datenschutz auseinander. Nicht schon ihre ganze Laufbahn lang. Im Gegenteil, sie hat eigentlich einen Schwerpunkt auf dem Thema Landwirtschaftsrecht gehabt. Sie hat ihre Promotion trägt den Titel Düngung im Agrar- und Umweltrecht. Ja, das hat jetzt also mit dem, was sie dann am Bundesverfassungsgericht tun wird, eher weniger zu tun. Aber wie gesagt, zumindest in den letzten Jahren immerhin ist sie da umgeschwenkt und lehrt im Übrigen an der Universität in Frankfurt. Oder das scheint jetzt irgendwie die Kandidatin zu sein, mit der alle Seiten leben können. Wie gesagt, Martin Alfert, das bestreitet, glaube ich, niemand ernstlich, wäre der fachlich qualifizierteste Kandidat gewesen. Nun hat es so nicht sein sollen. Ich finde es bedauerlich, ohne jetzt damit etwas über die Qualität von Frau Hertel sagen zu wollen, dass irgendwie in dieser Prozess so ausgesprochen ungeschickt von der SPD gehandhabt wurde, und hoffe, dass das kein Vorbild für künftige Nachbesetzungen ist.
Genau, die Wahl soll ja morgen stattfinden, letzte Sitzung des Bundesrates, die ja diese Personalie entscheiden, letzte Sitzung vor der Sommerpause.
Ja.
Gut, dann wäre auch dieses Kapitel dann, was ja auch jetzt wirklich schon, ich glaube, der Masing wäre eigentlich schon längst im Ruhestand, ne?
Ja, der ist schon.
Oder ab April oder sowas hätte er schon. Genau, jetzt hat er immerhin fast 4 Monate über den Durst gemacht. Genau.
Aber gut, ist ja gut. Vielleicht findet er das ja auch okay. Und jetzt kommen wir zum gerechten Urteil, dass diese Woche mal wieder überhaupt kein Urteil ist, sondern ein fehlerhaft durchgeführtes Gesetzgebungsverfahren. Wobei ich in diesem Fall sagen möchte, it's not a bug, it's a feature. Dafür muss man ein kleines bisschen weiter ausholen. Die Straßenverkehrsordnung ist ja zum Ende April reformiert worden. Also der Reformprozess lief natürlich schon länger. Ende April trat das Ganze dann in Kraft. Da haben sich ja an vielen Kleinigkeiten irgendwelche Details geändert. Also die Bußgelder wurden fast durch die Bank hochgesetzt, um irgendwie ein paar 20, 30, 40, 50 Euro. Verwarnungen können in weiteren Fällen erteilt werden. Und das sollte auch zunächst alles sein, aber dann wurde eben auf Drängen des Bundesrates, wohl würde ich jetzt mal vermuten, auch aufgrund der vielen grün mitregierten Länder, die im Bundesrat vertreten sind, eben doch noch eine relativ drakonische Verschärfung aufgenommen, betreffend die Fahrverbote. Und zwar kann jetzt schon bei einmaligen Geschwindigkeitsüberschreitungen um 21 km/h innerorts beziehungsweise 26 km/h außerorts der Führerschein entzogen werden. Vormals waren das 31 km/h innerorts beziehungsweise 41 km/h außerorts. Und das hat auch durchaus in der Öffentlichkeit für eine Debatte gesorgt, erschien vielen als zu streng, erschien auch eigentlich dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, dessen Ministerium ja allerdings diese Reform letzten Endes gleichwohl erlassen hat, als zu streng. Und wie sich nun lustigerweise herausstellt, ist ausgerechnet dieser Teil der Reform höchstwahrscheinlich unwirksam. Wie kann das denn sein? Naja, dazu muss man vielleicht erst noch kurz verstehen, wie dieser Mechanismus der Reform überhaupt funktioniert. Es ist eine Verordnung. Das kennt man, da haben wir hier in der Sendung auch schon drüber geredet. Die Verordnung sieht aus wie ein Gesetz, sie ist aber keins. Sie durchläuft eben nicht das parlamentarische Verfahren, sondern sie wird von der Exekutive, in diesem Fall vom Bundesverkehrsministerium für die Bundesregierung erlassen, wobei hier noch die Besonderheit hinzukommt, dass das Bundesverkehrsministerium die zwar erlässt, aber der Bundesrat eben seine Zustimmung auch erteilen muss, somit also schon irgendwie auch ein Legislativorgan im weiteren Sinne mit beteiligt ist, aber es ändert halt nichts daran, dass es eine Verordnung ist. Und jetzt kann die Exekutive natürlich nicht einfach nach Belieben alle möglichen Gesetze mit irgendwelchen Verordnungen einfach ändern. Das wäre ja ganz schön schlimm, das würde ja den demokratischen Prozess total aushebeln. Und die eben gerade durch die Volksvertreter so beschlossenen Gesetze dann einfach zunichte machen. Nein, so geht das natürlich nicht, sondern eine Verordnung kann man nur dann erlassen, wenn es eine Verordnungsermächtigung gibt. Also es muss im Gesetz drinstehen, dieses Gesetz kann hinsichtlich folgender Dinge später per Verordnung geändert werden. Und das wiederum ist auch sinnvoll, weil das so eine Feinjustage im laufenden Betrieb ermöglicht. Also Beispiel Straßenverkehrsordnung. Man will jetzt nicht sozusagen die kompletten Regeln des Verkehrs vollständig neu erfinden, aber man denkt sich halt irgendwann, Mensch, die Bußgelder, die müssten mal ein bisschen strenger sein oder statt 31 km/h innerorts sollten es halt nur 21 sein, wo der Lappen schon weg ist oder ähnliches, und das kann man dann, das kann dann eben die Exekutive einfach machen per Verordnung. Das darf sie auch. Die Änderungen, die sie hier erlassen hat, die sind auch alle von der Verordnungsermächtigung, die übrigens in 26a Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes drin steht, gedeckt. So, warum sind sie dann trotzdem unwirksam, wenn es doch eine solche Verordnungsermächtigung gibt? Naja, hier wird es jetzt etwas tricky. Es gibt weiterhin das sogenannte Zitiergebot. Dieser Begriff meint zwei verschiedene Sachen. Zum einen meint er, wenn ein Gesetz Grundrechte einschränkt, dann muss es diese Grundrechte nennen an irgendeiner Stelle. Einfach, das ist so eine mahnende Warnfunktion an den Gesetzgeber, dass er auch weiß, was er da tut. Darum geht es hier aber nicht, sondern es geht um die andere Bedeutung des Wortes Zitiergebot. Wenn eine Verordnung auf eine Verordnungsermächtigung gestützt wird, dann muss sie diese Verordnungsermächtigung zitieren, um zu zeigen, okay, wir wissen hier, was wir hier machen und warum wir das dürfen. Und eigentlich eine ziemlich formale Angelegenheit, aber trotzdem absolut zwingend, und das führt auch tatsächlich unbestrittenermaßen zur Unwirksamkeit der Verordnung, zumindest mal derjenigen, der sozusagen heraustrennbaren Teile, für die das nicht gemacht worden ist. Und hier war es halt so, das Bundesverkehrsministerium hat erst einen Entwurf gefertigt, da war das mit diesen strengeren Fahrverboten noch nicht drin. Die waren noch nicht vorgesehen ursprünglich. Und dann, und deshalb wurde die Verordnungsermächtigung für das Ändern der Fahrverbote, nämlich 26a Absatz 1 Nummer 3 StVG, auch nicht zitiert, ja. Nummer 1 für Verwarnungen und Nummer 2 für Bußgelder schon, die wurden zitiert, denn daran sollte auch was geändert werden. Nummer 3 hat man aber nicht zitiert, wahrscheinlich, weil man es einfach für überflüssig hielt, denn es sollte ja nichts an Fahrverboten geändert werden. Dann kam der Bundesrat und hat gesagt, doch, wir wollen aber auch strengere Fahrverbote, also wurden die aufgenommen. Und dabei hat man mutmaßlich jedenfalls, genau weiß man es natürlich nicht, wie es dazu kam, aber das wäre eine plausible Erklärung, einfach vergessen, dass man ja jetzt auch noch die Nummer 3 zitieren müsste, weil man ja jetzt doch auch was an den Fahrverboten ändert. Und so wurde das Ganze dann verabschiedet, und das ist jetzt inzwischen dem ADAC und auch verschiedenen Verkehrsrechtsexperten aufgefallen, und die sagen, ja, Freunde, ne, jetzt gibt's zwei Varianten. Entweder die Reform ist komplett unwirksam, weil das, dafür gibt's auch Argumente, weil das Bundesverfassungsgericht in manchen anderen Fällen gesagt hat, das ist für den Rechtsanwender nicht mehr zu erkennen, welche Teile gelten denn jetzt und welche nicht. Oder aber zumindest mal sind die Fahrverbote und damit ausgerechnet der politisch umstrittenste Teil unwirksam. Und
so ein Zufall, sag ich hier mal.
Ja, so ein Zufall, ne? Es ist natürlich, zumal Andreas Scheuer ja sowieso schon, ja, allerdings ja. Mit anderen Argumenten, einfach weil er sagt, das ist unverhältnismäßig, das ist zu brutal und so weiter, sowieso schon darauf gedrungen hat, diesen Teil der Reform wieder rückgängig zu machen. Man könnte natürlich in der Tat auch maliziös unterstellen, na, wer weiß, ob dieser Fehler nicht in Wahrheit sozusagen mit Absicht da reingerutscht ist.
So, und finden wir das jetzt so wahnsinnig gerecht?
Ich finde das, also eigentlich ist es natürlich eine Vollkatastrophe.
Ich dachte, du hast gar kein Auto, oder?
Helene, da liegst du aber sehr daneben. Im Gegenteil, ich habe ein Auto und ich bewege mich auch, sofern ich nicht zu Fuß gehe, ausschließlich mit diesem Vorwärts und habe so eine leichte ÖPNV-Allergie.
Ich dachte aber du, okay. Wie auch immer. Ich dachte, du mietest immer irgendwelche.
Nee.
Dann wissen unsere Hörer das hier jetzt auch.
Ja, also ich bin in der Hinsicht wirklich so zu sagen, dem Zeitgeist völlig widerstrebend. Das ist auch alles überhaupt nicht in Ordnung und klimatechnisch eine totale Vollkatastrophe. Aber Freunde, was soll ich euch sagen? Ich fahre einfach gerne Auto und ich hasse die Bahn. Und so ist halt die Lage. Und nein, also finden wir das jetzt gerecht? In der Sache ist es natürlich eine Katastrophe auch irgendwie für den demokratischen Prozess, weil sozusagen, also man kann das ja so und so sehen, ob das jetzt eine gute Idee war, die Fahrverbote so niedrig anzusetzen oder nicht, aber dass quasi eine Regelung, auf die man sich eigentlich geeinigt hat, aus solchen Gründen dann irgendwie doch keine Geltung hat und man auch noch im Hintergrund zumindest den Verdacht haben muss, ob das vielleicht Absicht gewesen sein könnte, das ist natürlich, kann man natürlich eigentlich nicht gut finden, aber ich persönlich und mein Autofahrerherz finden das absolut super, denn ich bin in der Tat auf Seiten derjenigen, die einfach sagen, diese neu gefassten Fahrverbote waren in der Tat viel zu drakonisch, also sorry, außerorts 26 km/h, es gibt einfach so oft auf der Autobahn Geschwindigkeitsbegrenzungen, wo man wirklich nur denkt,
das finde ich auch.
Wirklich, also jeder Sinneswahrnehmung beraubte Mensch ist auf die Idee gekommen, dass man hier 60 fahren soll. Es ist einfach so.
Ich habe manchmal den Eindruck, auf der Strecke Berlin-Hamburg zum Beispiel, habe ich manchmal den Eindruck, da sind einfach von Geschwindigkeitsbeschränkungen, die einstmals wegen einer Baustelle aufgestellt wurden, nicht abgebaut worden. Aber trotzdem nur ein Wort von mir noch dazu, weil ich ja da anders drauf bin als du, tatsächlich kein Auto habe. Und daran sieht man, dass du dieses gerechte Urteil ausgesucht hast. Ich fand, mich hat es damals nicht so gejuckt. Und ich ärgere mich nur natürlich darüber, dass ich jetzt, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, mit dem Fahrrad 80 Euro zahlen muss oder sogar 100. Insofern sehen wir jetzt bei uns dasselbe, was wir vorhin den Parteien vorgeworfen haben, dass sie pro Domo auf ihre eigenen Interessen gucken. Das ist ja auch okay.
Genau.
Also kann man mehr oder weniger gerecht finden.
Wie gesagt, der Weg dahin ist natürlich nicht in Ordnung. Entweder ein blödes Versehen oder noch Schlimmeres. Das Resultat finde ich wunderbar. Es gibt einfach viel zu viele wirklich absolut nicht nachvollziehbare Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und solange das so oft und so systemisch der Fall ist, dass es und die dann auch systematisch von allen und zwar zu Recht ignoriert werden, solange kann man dann nicht gleichzeitig bereits bei relativ geringfügigen Überschreitungen, meine ich, Fahrverbote verhängen, finde ich. Gut, das jedenfalls.
Ich sage jetzt mal nichts mehr, da könnte man noch lange diskutieren über das Thema Tempobeschränkung insgesamt und so weiter. Aber das machen wir mal in einer anderen Sendung. Auch diese Debatte wird ja weitergehen, nehme ich an.
Ich fürchte. Genau, gut, super. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ich weise darauf hin, dass die Folge nächste Woche ausfällt, also die Sendung nächste Woche ausfällt, weil sowohl Corinna als auch ich nicht da sind. Übernächste Woche melde ich mich dann wieder zurück zusammen mit Marlene Grunert, die ihr vielleicht auch schon das eine oder andere Mal hier gehört habt. Ja, und dir, Helene, vielen, vielen Dank.
Hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Ja.
Eben. Allen Hörern eine schöne Sommerzeit. Jetzt hier in Berlin ist wirklich noch morgen, heute und morgen läuft es noch heiß und dann sind hoffentlich nur noch die Temperaturen heiß. So.
Alles klar.
Mal gucken. Alles Gute.
Mach's
bis
gut.
Bald.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.